HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast ist Ernst Hofacker, mein Name ist Klaus Walter. Ernst Hofacker, Jahrgang 1957, was nicht ganz unwichtig ist, denn er hat ein Buch geschrieben über das Jahr 1967. Er ist Musikjournalist, langjähriger Autor für den Rolling Stone zum Beispiel, und er hat auch ein Buch geschrieben über die Rolling Stones, über ihr Gesamtwerk. Hallo, Herr Hofacker.
Hallo.
Heute wollen wir reden über dieses Jahr 1967. Davon handelt Ihr neues Buch. 1967 als Pop unsere Welt für immer veränderte, ist der Titel. Was genau hat Pop da verändert in unserer Welt?
Man kann das vielleicht mit einem simplen Schlagwort beschreiben. Das ist das Jahr gewesen, in dem unsere Welt quasi bunt wurde. Will sagen, die Popkultur, die sehr junge Popkultur in den mittleren 60er Jahren, ist in diesem Zeitfenster 1965 bis 69 regelrecht explodiert. Es gab plötzlich unheimlich viele Bands, es gab plötzlich jede Menge ganz neue Klänge, die aus dem Radio kamen. Der Schallplattenmarkt entwickelte sich, und überhaupt, abgesehen von der Musik selbst, gab es jede Menge Umwälzungen, eine regelrechte Kulturrevolution, die das Leben der Menschen veränderte.
Sie selbst sind 10 Jahre alt geworden in diesem Jahr 1967. Wie erinnern Sie sich? Hatten Sie da schon eine eigene Schallplatten?
Nee, eigene Schallplatten hatte ich weiß Gott noch nicht. Da fehlte A, das Geld zu, und B, hätte ich auch nicht gewusst, was ich mir kaufen sollte. Ich habe nur die Platten natürlich gehört, die bei meinen Eltern vor dem Plattenspieler standen. Das war kreuz und quer durch den Garten. Das waren Sachen von den Don-Kosaken, das waren Sachen von Louis Armstrong. Das war aber auch Schlagerware aus den 50er Jahren, Bully Bulan und solche Leute.
Bully Bulan, ich habe noch einen Koffer in Berlin, wenn ich mich
ganz
recht
genau
erinnere.
Ne? Oder haben Sie nicht eine Braut für mich? Auch sehr schön.
Ne?
Und ansonsten kann ich mich daran erinnern, dass ich als kleiner Junge, der ich damals war, auf dem Schulweg unheimlich gerne Downtown von Petula Clark gesungen habe. Ja, das war meine Pop-Sozialisation.
Ist auch ein toller Song. Das Jahr 1967 haben Sie sich ausgesucht. Der britische Pop-Historiker John Savage, der hat ein gefeiertes Buch rausgebracht über das Pop-Jahr 1966, Titel 1966, The Year the Decade Exploded. Also nach John Savage ist 1966 das Jahrzehnt explodiert. Bei Ihnen ist es 67, das entscheidende Jahr der Popgeschichte. Warum 67?
Sagen wir mal so, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass im Grunde genommen all diese Umwälzungen und diese, wenn man so will, tatsächlich Explosion stattfand in einem Zeitfenster von 1965 bis 1969. Wie gesagt, da passierte unheimlich viel. Und sicherlich hat Savage recht, wenn er sagt, dass in 66 schon jede Menge passiert ist. Da gibt es ja tausenderlei Beispiele. Allerdings geschahen die Dinge 1966 noch eher so ein bisschen im Verborgenen. Man musste schon sehr genau hingucken, um die Dinge zu erkennen, während 1967 diese Explosion quasi in den Mainstream hineinlappte zum ersten Mal. Also Stichwort beispielsweise Sgt. Pepper. Das war ein Album im Sommer 1967. Das deutlich mehr Impact hatte auf die kulturelle Situation damals, viel mehr Aufmerksamkeit generiert hat als beispielsweise das Album Revolver von den Beatles noch als Album selbst. Ja, also die Singles waren natürlich entsprechend auch wahrgenommen worden, aber das Album selbst spielte noch nicht so eine wichtige Rolle. Im Übrigen ist 1967 das Jahr, in dem sich jede Menge andere Dinge regelrecht bündelten. Stichwort Hippies, Summer of Love und so weiter. Und es ist das letzte Jahr vor 1968, in dem die Dinge noch getragen waren von Optimismus.
Ernst Hofacker, Ihr Buch ist einerseits eine Chronik der musikalischen Ereignisse dieses Jahres, also von Aretha Franklin, Sie haben die Beatles erwähnt, bis hin zu Jimi Hendrix. Andererseits, haben Sie eben auch schon angesprochen, nehmen Sie auch gesellschaftliche Entwicklungen in den Blick, politische, mediale. Also die ersten großen Rockfestivals, die Entstehung neuer Kommunikationsformen und neuer Medien. Inwiefern gehört das alles zusammen, oder könnte man da von einer Bewegung sprechen?
Das könnte man sicherlich tun. Also ich meine, Kunst findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Kunst ist eben immer auch Spiegel der gesellschaftlichen, politischen und so weiter Entwicklungen. Und die Musik, die Popmusik, die damals noch sehr jung in den Kinderschuhen steckte, so wie wir sie heute kennen zumindest, entwickelte sich in der Mitte der 60er oder sagen wir mal ab Mitte der 60er in gewisser Weise zu einem Sprachrohr eben dieser Dinge, die da alle passierten. Und da gehörte beispielsweise eine wachsende Politisierung dazu, vor allen Dingen an den Unis, bei den jungen Leuten, aber eben auch nicht nur dort. Stichwort Vietnamkrieg, Proteste gegen den Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung. Was eine wichtige Rolle beispielsweise in England spielte, war die Aufhebung der Wehrpflicht Ende der 50er Jahre, die dafür sorgte, dass sehr viele junge Leute plötzlich eben nicht zur Armee mussten und die Zeit dann dazu genutzt haben, beispielsweise auch ein Instrument zu lernen.
Ah ja, das ist ja sinnvoll. Neue Schlagworte sind auch entstanden, um diese Bewegung und diese Bewegungen zu bezeichnen. Manche davon haben sich gehalten, zum Beispiel Hippies oder Flower Power oder Psychedelia. Das haben auch die Nachgeborenen schon mal gehört. Andere Begriffe sind eher vergessen, zum Beispiel der Begriff Hashbury. Was ist Hashbury?
Hashbury ist ein es ist im Prinzip ein Fantasiewort. Es bezieht sich auf den Stadtteil Haight-Ashbury in San Francisco. Und also zum einen, zum anderen steckt da natürlich das Wort Hash drin. Und das Ganze beschreibt im Grunde genommen eben die Szene in Haight-Ashbury, die so ein bisschen zur Keimzelle dieser Hippie-Bewegung wurde, zum Brennpunkt, quasi zum Experimentierfeld, wo eben neben Musik und Kunst, Literatur und so weiter, eben auch Drogen eine ganze Menge, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Beispielsweise LSD, das ja bis fast Ende 66 nicht verboten war.
Genau, darüber schreibt auch John Savage sehr ausführlich in seinem 66er Buch. San Francisco war quasi so das gelobte Land. Warum ausgerechnet San Francisco? Was hat sich da so konzentriert und kristallisiert?
San Francisco oder Haight-Ashbury, dieses Viertel, ist im Prinzip ein altes Wohnviertel gewesen, aus dem so Ende der 50er, spätestens Anfang der 60er Jahre sich dann der Mittelstand auch ein bisschen verzogen hat. Es gab so einen Exodus allgemein in vielen amerikanischen Städten in die Suburbs, in die Vorstädte rein. Dieses etwas runtergekommene alte Viertel Haight-Ashbury hatte logischerweise dann billige Mieten. Und billige Mieten ziehen Künstler an, ziehen Bohem an, ziehen zum Beispiel auch Studenten an. Es gibt ja ein paar große Unis in San Francisco. Und so entstand ab Anfang der 60er Jahre in Haight-Ashbury in San Francisco in gewisser Weise ein Humus, aus dem sich eine ganze Menge oder in dem sich eine ganze Menge neue Ideen entwickelt haben.
Auch und Bands entstanden sind.
Ne? Bands entstanden sind, jede Menge Musik gemacht wurde, jede Menge andere Dinge gemacht wurden. Beispielsweise hat man damals da die ersten Lightshows für Bühnenshows entwickelt. Das war eine sehr lebendige Szene, in der man verhältnismäßig billig leben konnte. Und das ist ja immer sehr gut und fruchtbar für junge Kunstszenen.
Sie beschreiben ein Ereignis in San Francisco am 14. Januar 1967 im Golden Gate Park in San Francisco, ein sogenanntes Human Be-In, also auch ein Wortspiel mit Human Being, also menschliches Wesen, aber Human Be-In. Über 20.000 Leute waren da, ein Schlüsselereignis 67. Was genau ist da passiert und warum, finden Sie, war das so wichtig?
Es gab für diese Veranstaltung Human Be-In gab es einen Untertitel, A Gathering of Tribes.
Oh ja.
Das heißt auf Deutsch, so mal frei übersetzt, ein Zusammentreffen der Stämme. Der Stämme dieser ganz jungen Gegenkulturszene, der verschiedenen Stämme halt. Wie gesagt, betrifft Musik, Kunst, Literatur und alles Mögliche. Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie einen alternativen Jahrmarkt, der damals im Golden Gate Park stattfand. Es muss ausgesprochen gutes Wetter gewesen sein. Alle waren gut drauf. Sehr viele waren auch offenbar ziemlich stoned. Und es waren die besten Bands der Stadt da.
Wer zum Beispiel?
Jefferson Airplane hat da gespielt. Big Brother and the Holding Company mit der noch sehr jungen, unbekannten Janis Joplin, Quicksilver Messenger Service, ich glaube Grateful Dead haben auch gespielt. Also alles, was dann später berühmt wurde. Und das Interessante an diesem Ereignis ist, es ist ein Kristallisationspunkt der Entwicklungen gewesen, die in den 2, 3, 4 Jahren vorher stattgefunden hatten. Und im Grunde ist es ja so, dass jede Bewegung solche Momente braucht, die identitätsstiftend sind, die die Szene mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausstatten. Also man könnte ja beispielsweise zum Vergleich mal nehmen, dieses erste große Punk-Festival in London, im 100 Club Ende 1976, wo sich zum ersten Mal diese junge Punk-Szene wirklich in voller Montur sozusagen präsentiert hat. Oder Aber nehmen Sie beispielsweise die ersten Love Parades, die auch sehr wichtig waren für die Konstituierung Anfang der 90er Jahre dieser Techno-Bewegung.
Also und sozusagen so ein Schlüsselerlebnis,
richtig,
so ein Urknall.
Genau. Und dann ist eben auch noch sehr wichtig im Zusammenhang mit dem Human Being, dass da die nationalen Medien zum ersten Mal in den USA wirklich auf dieses Phänomen der Hippie-Bewegung aufmerksam wurden und das natürlich dann auch lauthals in die Welt posaunt haben, nicht?
Ernst Hofacker, Sie haben Musik mitgebracht, aber ich habe auch ein paar Songs mitgebracht, die ich Ihnen kurz anspielen will, weil sie eben eine besondere Rolle spielen in diesem Jahr 1967 und eben auch in Ihrem Buch. Hier kommt der erste. When the truth is found to be
Ja, das ist natürlich Jefferson Airplane mit ihrem ersten großen Hit Anfang 1967, Somebody to Love. Und das Interessante an dem Song ist natürlich allein schon die, ich glaube, erste Textzeile, When the truth is found to be lies. Frei übersetzt, so ungefähr, wenn sich die Wahrheit als Lüge herausstellt. Das bezieht sich auf die, sagen wir mal, bigotte, verlogene, ein wenig pharisäerhafte Spießerideologie der Eisenhower-Ära.
Das heißt, es wurde auch so verstanden damals, es ist ja nicht unbedingt explizit darauf bezogen, aber alle haben es so verstanden, die es so verstehen wollten.
Sagen wir mal so, der Schluss lag nahe. Nicht? Ich meine, also Popmusikhörer, zumal in der Zeit, haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass in einem normalen Popsong solche tiefgreifenden Botschaften verbreitet werden. Nur wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann macht das Sinn, zumal der Nachsatz ja dann auch ist, when the truth is found to be lies and all the joy within you dies, dann setze ich dagegen die Liebe, I need somebody to love. Mhm. Und das ist im Grunde genommen der Kern dieser Flower Power Ideologie, dieser Love and Peace Geschichte, zu sagen, wir setzen die Liebe gegen den Unsinn dieser Welt sozusagen.
Spielt es auch eine Rolle, dass eine Frau das singt? Also eine sehr starke Stimme, eine sehr selbstbewusst wirkende Frau, Grace Slick, die Sängerin von Jefferson Airplane. Und dass die sagt, ich suche mir jemanden zum Lieben. Also nicht etwa der Mann sucht sich eine Frau, sondern die Frau mutmaßlich einen Mann oder vielleicht auch eine andere Frau.
Sagen wir mal so, die Botschaft war subkutan, will sagen, die Frauenbewegung bzw. die Emanzipationsbewegung, Women's Liberation, war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht formiert und sie ist auch noch nicht wirklich öffentlich sozusagen verhandelt oder diskutiert worden. Aber Grace Slick entsprach oder verkörperte im Grunde genommen ein ganz neues Frauenideal, das bis dahin auch in der populären Musik eigentlich kaum mal präsent war. Selbstbewusst, intelligent, fordernd, kreativ. Und natürlich sah sie auch noch unheimlich gut aus. Das war im Grunde genommen eine, neben Janis Joplin, die erste Frau, die in der Popmusik dieses neue Frauenideal verkörpert hat.
Eine andere wäre Aretha Franklin, zu der kommen wir aber noch. Somebody to Love, Jefferson Airplane, veröffentlicht im Februar 67, einer der ersten großen Hits dieser neuen Bewegung und Startschuss auch für eine beispiellose Beschleunigung, Popularisierung. Sie schreiben, ab Ostern 67 wurde Haight-Ashbury, also das Viertel in San Francisco, von Touristen überschwemmt. Wie ging das so schnell?
Ja, wie gesagt, wir haben gerade schon gesprochen über das Human Being Festival und vor allen Dingen auf die Medienreaktion. Das führte natürlich sehr schnell dazu, dass die Kids draußen im Lande außerhalb von San Francisco bis rüber nach an die Ostküste, bis nach New York auf einmal sahen, wow, da ist was los in dieser Stadt, da gibt es jede Menge Spaß, da gibt es jede Menge Musik, da gibt es Kunst, da bin ich frei, da gibt's Drogen satt und noch mehr. Und das hat sich dann natürlich in gewisser Weise zu so einer Art, sagen wir mal, Sehnsuchtsort entwickelt, wo die Kids dann, der Sommer stand vor der Tür, gesagt haben, wow, da gehen wir mal hin und gucken uns das mal an. Nicht? Und so passierte das, dass dann wirklich Tausende von jungen Leuten diesen Stadtteil überfluteten. In der Spitze müssen das im Spätsommer 67 müssen da so etwa 100.000 jugendliche Touristen in dieses Viertel geströmt sein, das im Grunde genommen ja mit, ich weiß nicht, 20.000 Einwohnern oder was in der Größenordnung hatte, ja. Allesamt Love and Peace und Sergeant Pepper unterm Arm, nicht?
Sie haben ein schönes Dokument, das so ein bisschen zeigt, in Ihrem Buch zitiert. Also diese Beschleunigung, die Kommerzialisierung auch und dann natürlich auch die Ernüchterung bei vielen, die dahin gepilgert sind. Wenn Sie das vielleicht kurz vorlesen könnten und uns sagen könnten, was das für ein Dokument ist.
Das ist ein Leserbrief von Shelley Nolan aus Bellingham in Washington, die dem Rolling Stone, dem Magazin Rolling Stone, einige Jahre später geschrieben hat über ihre Erfahrungen beim Niedergang dieser Haight-Ashbury-Szene. Sie schreibt: Ich war 18 Jahre alt, als ich im April 1966 mit $35 in der Tasche nach San Francisco kam. Ich fühlte mich cool, war allein die West Coast hinaufgetrampt, hatte alle Jack Kerouac-Bücher gelesen und interessierte mich für Zen-Buddhismus. Bis ich in dem Haus 408 Ashbury Street landete. Überall Hundescheiße, die Küche vor lauter Müll nicht zu sehen, ein Badezimmer, das schon lange niemand mehr benutzt hatte und all diese Leute, die nun meine Familie sein sollten. Ich lernte barfuß und in einem kurzen Kleid zu betteln. Alles war frei und hatte seinen Preis. Ich verlor meine Klamotten, meinen Ausweis, mein Gewicht, meine Anti-Baby-Pille und meinen Kopf. Das Human Be-In war der Anfang vom Ende. Von überall kamen die Leute und wollten alles von uns, was sie glaubten, dass wir es hätten. Ab da machte es keinen Spaß mehr.
Ernst Hofacker aus seinem Buch 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte. 67, der sogenannte Sommer der Liebe und seine Folgen, auch seine negativen Folgen. In der, sagen wir mal, offiziellen Geschichtsschreibung gilt das Monterey Festival in diesem Sommer als der erste große Höhepunkt dieses Summer of Love und als das erste große Rockfestival überhaupt. Sie kratzen so ein bisschen an diesem Mythos in Ihrem Buch. Da ist Monterey eher der Anfang vom Ende oder des Niedergangs. Darüber wollen wir gleich reden. Vorher aber ein Song, der mit Monterey zu tun hat, Ernst Hofacker, den Sie mitgebracht haben.
Ja, ich habe mitgebracht den Song Ball and Chain von Janis Joplin and the Big Brother and the Holding Company, den sie 1967 auf dem Monterey Pop Festival performt haben. Speziell diese Performance hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Something grabbed a hold of me, felt to me on a like a load of ball and chain. Way too heavy for you, you can't hold it no more. Say whoa, 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 honey, it can't be just because I got to want your love, please. Honey, this can't be just because I got to need you, daddy.
Der Doppelkopf auf HR2 Kultur, Janis Joplin, Ball and Chain, mitgebracht von Ernst Hofacker, Musikjournalist. Er hat das Buch geschrieben 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte. Ernst Hofacker, ist Janis Joplin so die Heldin und die tragische Figur von Monterey so ein bisschen?
Also in Monterey war sie noch keine tragische Figur. Man darf nicht vergessen, sie ist ja 1970 gestorben und bis dahin war sie zunächst mal einfach eine Heldin. Da gibt es überhaupt nichts tragisch. Als tragische Figur ging sie in die Geschichte ein, weil sie halt eben so früh mit 27 Jahren verstorben ist.
Monterey, Schlüsselerlebnis, wer war dabei, was war so neu an diesem Festival?
Neu an diesem Festival war, abgesehen davon, dass es verfilmt worden ist, beziehungsweise gefilmt worden ist, vor allen Dingen der Umstand, dass man Rockmusik nun ernsthaft auch mit einem Kunstanspruch versehen hat. Erstens. Zweitens, dass es dort eine Menge Künstler gab, die eigentlich landesweit noch gar nicht bekannt waren. Also vor allen Dingen aus der San Francisco-Szene, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Quicksilver, Messenger Service und so weiter. Und dann natürlich auch, dass The Who und Jimi Hendrix aus England, die zu dem Zeitpunkt in Amerika noch kaum jemand kannte, da ihren nationalen Durchbruch geschafft haben und damit im Grunde genommen zu internationalen Stars geworden sind.
Hendrix, zu dem wir später noch kommen werden, war ja Amerikaner, ist aber in England erst groß und populär geworden. Sie haben gesagt, das Ganze wurde verfilmt, beziehungsweise es gab einen Dokumentarfilm, es wurde auch als Album vermarktet. All das war relativ neu. Auch neu ein weißes Festival eigentlich, weiß in Anführungszeichen, aber es gab schwarze Stars. Es gab Jimi Hendrix, der so einen Sonderstatus hat, und es gab Otis Redding. Welche Rolle hat Otis Redding da gespielt?
Ja, Otis Redding war, abgesehen davon, dass er als einziger wirklicher Repräsentant der damaligen schwarzen Musik, des Soul, bei diesem Festival spielte, er war eben auch derjenige, der auf der Bühne richtiges Old-School-Entertainment entfacht hat, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Also die Hippies, muss man ja wissen, die Hippie-Bands gingen auf die Bühne in ihren normalen Alltagsklamotten und haben sich auch
die nicht, aber sehr schillernd waren
allerdings,
für damalige natürlich. Verhältnisse.
Klar, aber so sah das Publikum auch aus. Mhm. Und sie haben sich vor allen Dingen nicht großartig um irgendwelche Show-Effekte gekümmert. Die standen halt da und haben gespielt. Otis Redding kam mit seiner Band, die schon, weiß ich nicht, hunderte, tausende von Clubauftritten hinter sich hatten, und da saß jeder Ton. Und er hat da ordentlich einen losgemacht.
Und auch dann, anders angezogen, ne?
Richtig, und anders angezogen, also ordentlich mit Anzug, wie sich das gehört und so weiter. Und für viele von diesen weißen Hippie-Kids ist das tatsächlich auch die erste leibhaftige Begegnung mit schwarzer Musik und dem schwarzen Entertainment-Ästhetik gewesen.
Otis Redding also, einer der Stars beim Monterey Festival. Ich habe es gesagt, sie kratzen so ein bisschen an dem Mythos dieses Monterey Festivals, von wegen, es sei das erste große gewesen. Was stimmt nicht an dem Mythos?
Naja, nun zunächst mal ganz banal. Es gab tatsächlich zwei Wochen vorher schon auch in Kalifornien ein großes Festival, wo ähnlich viele Leute hingekommen waren und ähnlich viele große Bands spielten, allerdings nicht die englischen. Das allerdings ist damals nicht verfilmt worden. Insofern ist die Geschichte dieses Festivals ein wenig untergegangen, und insofern ist natürlich Monterey auch nicht das erste gewesen. Ja? Mhm. Allerdings, was den Mythos selbst angeht, Monterey ist in die Geschichte eingegangen als die erste große Heerschau der Rockmusik, als ein früher Höhepunkt, musikalischer, künstlerischer Höhepunkt halt. Man darf nicht vergessen, auf der anderen Seite war das eben auch der Startschuss für die flächendeckende Kommerzialisierung der Rockszene. Ich will sagen, es waren jede Menge, oder die wichtigsten Plattenbosse waren vor Ort, weil sie den Braten gerochen hatten, ganz platt gesagt. Sie haben während des Festivals zum Teil noch diesen jungen Künstlern aus San Francisco, die bislang mit dem Markt eigentlich noch nicht viel zu tun hatten, mit dem großen Showbusiness-Markt, haben denen Verträge und Vorschüsse gezahlt und sie vertraglich gebunden an ihre Plattenfirmen. Und das Beispiel Janis Joplin zeigt sehr deutlich, was das bewirkte. Es bewirkte eben nicht nur eine Kommerzialisierung der Kunst, sondern auch eine Professionalisierung der Künstler. Und das führte natürlich dazu, dass einige von diesen eher so laissez-faire-mäßig arbeitenden Künstlern aus San Francisco dann hinten runterfielen. Also Janis Joplin hat ja Big Brother in the Holding Company kurz darauf verlassen und sich bessere Musiker besorgt.
Das Jahr 1967, ein weiterer Meilenstein, den will ich Ihnen jetzt anspielen. Ein Song aus einem spektakulären Debütalbum.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door.
Ja, Nico, diese wunderschöne Frau und diese zum Teil ja doch sehr schräge Musik. Velvet Underground und Nico, 1967, das Album mit der Banane, wir kennen das ja alle.
Ich weiß nicht, ob heute noch alle das kennen, die Banane, die ein gewisser Andy Warhol entworfen hat. Und da sind wir an dem speziellen Punkt dieses Albums und dieser gemeinsamen Arbeit, Andy Warhol, Velvet Underground. Was war daran so revolutionär?
Zunächst mal muss man sagen, Warhol war kurz vorher, erst 2-3 Jahre vorher, wirklich bekannt geworden durch seine Pop-Art, wo es ja auch sehr viel darum ging, Alltagsgegenstände, Alltagserleben und so weiter zu Kunst zu machen und zu verarbeiten.
Suppendosen, ne?
Genau, die berühmte Suppendose, die Porträts von Marilyn Monroe und so weiter. Das Interessante an Velvet Underground, an dieser Band, die er ja unter seine Fittiche genommen hat, als Sponsor quasi, das Interessante an Velvet Underground ist, dass diese Band zum ersten Mal versucht hat, die Energie dieser jungen Rockmusik zu verbinden mit Avantgarde-Kunst, mit Avantgarde-Elementen, zum Beispiel musikalisch mit Konzepten wie der Minimal Music, mit dem Einsatz von Drohnennoten. Das sind alles solche Fachbegriffe jetzt, ich weiß, aber das sind Dinge, die in der Popmusik vorher absolut überhaupt nicht zu hören waren und auch niemand dort vermutet hätte.
Also die Drones, das Drohnen kann man durchaus auch mit Dröhnen umschreiben, ganz banal.
Drohnen, Dröhnen, so ist das.
Über die Bratsche von John Cale. John Cale, Lou Reed haben die Band gegründet. Nico, die deutsche Sängerin, Christa Päffgen in Köln geboren, war auch eine spektakuläre Zusammenstellung. Und eine Schlagzeugerin, was damals auch sehr, sehr selten war, mit Maureen Tucker. Sie schreiben da sehr eindrücklich über diese besondere Band Velvet Underground, die auch natürlich dann eine große Langzeitwirkung hatte, was sie auch ausführlich beschreiben in ihrem Buch auf Bands zu Punkzeiten und dann auch in den 90er Jahren. Velvet Underground. Ein nächster Anspieler, Ernst Hofacker. Sind Sie bereit für die Nummer 1 aus dem Juni 1967 in den USA?
A-I-S-P-E-C-T, ja genau, das ist Aretha Franklin mit ihrem ersten großen Hit. Das Interessante an Respect ist natürlich, dass sie diesen Song, der nicht von ihr stammt, sondern von Otis Redding schon 2 Jahre vorher aufgenommen worden war und auch geschrieben worden war, dass sie ihn ein wenig verändert hat. Sie hat zum Beispiel diese berühmte A-I-S-P-E-C-T-Passage eingefügt und das gab der Sache noch einen besonderen Nachdruck. Und das jetzt speziell vor den Kulissen der Bürgerrechtsbewegung, der zunehmenden Radikalisierung dieser Bürgerrechtsbewegung, Stichwort Black Power, bekam dann plötzlich dadurch auch eine politische Farbe und so. Und natürlich auch durch den Umstand, dass es jetzt eine Frau gesungen hat.
Die Respekt einfordert.
Richtig, die Respekt einfordert. So wurde das Ganze dann sehr schnell auch ein Symbolsong, nicht nur für die Bürgerrechtsbewegung, sondern auch für die gerade erwachende Frauenbewegung.
Das fällt sowieso auf an ihrem Buch Gesellschaftlicher Fortschritt, Gleichberechtigung der Geschlechter. Die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung in ihrer Erzählung ist das alles eng verknüpft und es ist auch eng verknüpft mit dem technischen Fortschritt und auch mit diesem Fortschrittsglauben, der damals sehr verbreitet ist, der Glauben an die Segnungen der modernen Technik. Also sie zählen da so ein bisschen auf, zum Beispiel der erste Taschenrechner, dann so futuristisch designte Autos, der RO 80, die Älteren werden sich erinnern, oder das Farbfernsehen taucht plötzlich auf, das Fernsehen wird bunt. Und im Fernsehen boomen dann so Science-Fiction-Serien, Star Trek, in Deutschland Raumpatrouille. Ist das auch der Beginn der Globalisierung im Pop?
Sicherlich ist er das, kann man schon sagen. Also vorher waren ja nun die Märkte und die Szenen in Europa und in den USA verhältnismäßig unabhängig voneinander. Und ich habe eben schon mal gesagt, im Zusammenhang mit dem Human Being, dass die Medien natürlich auch plötzlich ein Interesse bekamen, über diese Dinge zu berichten. Und dass beispielsweise ja auch Anfang der 60er Jahre der erste Satellit installiert worden ist, Telstar 1, der natürlich dann auch quasi Live-Sendungen über den Atlantik hinweg erlaubt hat. Mit anderen Worten, man wusste plötzlich in Europa, was in Amerika vorging, man wusste in Amerika, was in Europa vorging. Beides war präsent im jeweils anderen Erdteil und so kam es natürlich in der Folge zu einer verstärkten Kommunikation und natürlich auch zu einer viel engeren Vernetzung der einzelnen Szenen, der einzelnen Kulturen. Um mal jetzt ein Beispiel zu nennen, bis 1966, 67 erschienen eigentlich Alben, die in England zuerst veröffentlicht worden sind, in Amerika mit einem anderen Tracklisting, weil man meinte, dieser Markt braucht andere Zusammenstellungen von Alben beispielsweise und umgekehrt genauso. Das hörte 1967 spätestens auf. Da wurde das alles synchron. Und das sind alles Indizien, die auf so eine Globalisierung, so eine beginnende hindeuten.
Und das ist auch ein Indiz dafür, dass sich in diesen Jahren, vielleicht angefangen schon 1965 mit Rubber Soul von den Beatles, also dass sich das Album, die Langspielplatte als Leitmedium durchsetzt, wie sie schreiben, und damit auch die Single ablöst. Also spätestens dann mit Revolver, die Beatles 66 und erst recht dann mit Pet Sounds zum Beispiel von den Beach Boys 1966 und der Gipfel dieser Entwicklung vielleicht tatsächlich Sgt. Pepper, auf das wir gleich kommen werden hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Jetzt aber erstmal noch ein Song, den Sie mitgebracht haben, Ernst Hofacker. Was hören wir?
Ich habe noch mitgebracht von den Beach Boys Good Vibrations, einer der größten Hits, die sie hatten. Und das Schöne an dem Song ist, passt wunderbar in unser Thema, weil er 1967 das Jahr im Grunde genommen einläutete. Also im Januar 1967 war er in Deutschland in den Top 10. Good vibrations, good vibrations.
Good Vibrations, die Beach Boys, mitgebracht von Ernst Hofacker im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Ernst Hofacker hat das Buch geschrieben, 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte. Was haben diese guten Vibrationen von den Beach Boys verändert, Ernst Hofacker?
Sie haben natürlich zunächst mal schlicht und ergreifend Spaß gemacht. Das klang also ganz ungeheuer originell und aufwendig, was die Beach Boys damals da produziert haben. Und es ist in gewisser Weise auch ein Indiz dafür, dass die Rockmusik natürlich einen künstlerischen Anspruch entwickelte und immer kunstvoller wurde. Und das führte unter anderem natürlich auch dazu, dass das Album, das bislang eigentlich eher so ein Mauerblümchen-Dasein im Popmarkt geführt hatte, dass das Album als Medium immer wichtiger wurde, weil man einfach mehr Platz darauf hatte und mehr Sachen machen konnte.
Bis dahin war das Album meist nicht mehr als eine Kopplung von Singles, ne, und B-Seiten und ein bisschen
ganz genau so
Füllmaterial.
Ganz genau so. Die Musik spielte auf dem Singlemarkt. Das war das entscheidende Feld, auf dem sich entschied, wer in der Popmusik wer ist oder nicht ist, ne?
Und dann kommt der 1. Juni 1967 und dieses Lied.
Ja, ganz klar, Sergeant Pepper, das dürfte wohl wirklich jeder kennen. Und zumindest damals im Sommer 1967 war das die Musik, die die ganze Welt hörte. Das kann man schon sagen, also die ganze westliche Welt natürlich.
Und es war eine extreme Verdichtung der Ereignisse. Also ich habe es gesagt, am 1. Juni 1967 erscheint dieses Album, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Zwei Tage später erreichte Aretha Franklin's Respect Platz 1. Und wenige Tage später gibt's in England einen denkwürdigen Auftritt. Jimi Hendrix und die Beatles.
Richtig, Jimi Hendrix und die Beatles. Jimi Hendrix war ja damals in London, lebte damals in London, hatte gerade seine Karriere begonnen, war also kurz vor Monterey, war in England schon eine große Nummer und wurde vor allen Dingen natürlich von den Musikern in der Londoner Szene sehr, sehr, sehr bewundert und respektiert. Und Jimi Hendrix und seine Experience spielten drei Tage nach der Veröffentlichung von Sergeant Pepper im Savile Theater in London. Und im Publikum stand auch Paul McCartney und der hat sich sehr gewundert und sehr gestaunt, weil der erste Song, den Hendrix bei diesem Konzert spielte, war die Coverversion von Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Damit war er der erste
Musiker. Also drei Tage danach
quasi. Ganz genau. Was im Übrigen auch zeigt, was für ein Genie, was für ein musikalisches Genie auch in Hendrix drinsteckte. Der hat sich den Song zweimal angehört, wusste, wie es geht, hat sich das gemerkt, hat es mit seiner Band gespielt. Also allzu viel geprobt haben, werden sie das nicht. Kurzum, Kollege McCartney war sehr geschmeichelt und Hendrix hatte damit natürlich, ich sag mal, die Lacher auf seiner Seite.
Also. Bevor wir zu Hendrix kommen, der, glaube ich, der heimliche Liebling ist, Ihr heimlicher Liebling in diesem Buch. Was war das Besondere an Sergeant Pepper für die damalige Zeit?
Sergeant Pepper war als Album einzigartig bis dahin. Sowas hat es noch nicht gegeben. Also weder produktionstechnisch, es ist das mit Abstand aufwendigste, was bis dahin überhaupt in der Popmusik produziert wurde, ohne da jetzt auf Details einzugehen. Zum anderen war es als Album konzipiert von vornherein. Es war also nicht eine Ablage von irgendwelchen Singles, die man da drauf tat, sondern es war tatsächlich von vorne bis hinten als Album durchkonzipiert, wenn es auch kein reines Konzeptalbum war. Es hatte als erstes überhaupt ein Clubcover. Es hatte ein sehr aufwendiges Artwork. Es hatte als erstes Album sämtliche Songtexte abgedruckt auf dem Cover und so weiter und so fort. Und dieses Album markierte aus damaliger Sicht auf jeden Fall den Höhepunkt der Beatles in ihrer Entwicklung als absolute Leitfiguren der jungen Popmusik.
Also ein Quantensprung.
Absolut.
Zum Beispiel auch noch ein Detail, was mir damals und bis heute natürlich aufgefallen ist, dass die Songs ineinander übergehen, also dass sie alle ineinander sequenziert sind sozusagen. Das war auch, glaube ich, neu damals.
Natürlich, das war erstens neu und zweitens zeigt es ja auch ganz deutlich, dass dieses Album daraufhin konzipiert war von den Musikern, dass man es durchgehend hört und eben nicht in einzelne Singles aufteilt.
Und das war gleichzeitig auch quasi das Ende der Möglichkeit, sowas live aufzuführen. Also die Beatles hatten ja schon ein Jahr vorher aufgehört, live aufzutreten, unter anderem deswegen, weil sie ihr eigenes Wort nicht verstanden haben vor lauter Geschrei damals. Es gab noch keine Monitorboxen, wo sie sich halbwegs gescheit hören konnten. Aber auch, weil sie gesagt haben, unsere Musik ist so komplex geworden, so kompliziert, die können wir gar nicht mehr auf die Bühne bringen. Das ist auch so ein Paradigmenwechsel, den es auch bei anderen Musikerinnen und Musikern bei Bands gegeben hat, was man sehr schön nachlesen kann in ihrem Buch Ernst Hofacker. Hendrix, habe ich da recht, dass er Ihr Liebling ist in diesem Buch?
Ich weiß nicht, ob Liebling jetzt das richtige Wort ist, aber er ist auf jeden Fall eine Figur, die auch für mich selbst erstaunlich, unglaublich viel an allen Ecken und Enden der Recherche tauchte immer wieder Hendrix auf, tauchte immer wieder der Einfluss auf, den er ausübte. Wie gesagt, an der Westküste in Amerika, in Monterey, ganz genauso wie in London, das damals eigentlich die Hauptstadt des Pop war sozusagen, Swinging London, Mitte der 60er Jahre. Er ist schon eine unheimlich interessante, unheimlich komplexe Figur gewesen, wo weit mehr hinter steckt als nur dieses Klischee vom wilden Mann, vom sexy Gitarrenhero.
Subkultureller Kosmopolit, schreiben Sie über ihn. Was ist damit gemeint?
Kosmopolit natürlich insofern, als dass die Engländer genau wussten, der ist ja gar nicht von uns, der kommt aus Amerika. Aber trotz alledem, er fand sich intuitiv, instinktiv zurecht in dieser Hippie-Szene, in dieser Swinging-London-Szene einerseits, andererseits aber auch in der amerikanischen Szene der weißen Kids. Er war eine Figur, wo sich halt unheimlich viel kristallisiert. Er bewegte sich mit unheimlicher Lässigkeit und Coolness im Grunde genommen in dieser neuen Gegenkulturwelt und machte dazu die abgefahrenste Musik weit und breit, war unheimlich sexy. Das ist jemand gewesen, der irgendwie exotisch wirkte einerseits, aber gleichzeitig wusste auch jeder intuitiv, der gehört zu uns, der gehört zu unserer Szene. Und das meine ich mit subkultureller Kosmopolit.
Wir werden den subkulturellen Kosmopoliten Hendrix gleich noch hören. Vorher, Ernst Hofacker, würde ich gerne ein kleines Spiel mit Ihnen machen. Es gibt nämlich interessante Begriffe, die uns heute eigentlich kaum noch was sagen in Ihrem Buch und die vor allem jüngeren Leserinnen eher Rätsel aufgeben dürften. Und Sie klären uns kurz auf. Das erste Wort lautet Hottentottenmusik.
Hottentottenmusik, das habe ich selbst noch oft gehört, als ich ein kleiner Junge war, von meinem Papa, weil damit meinte er diese Popmusik. Diese Popmusik klang für seine Ohren schrecklich. Das war erstens laut, es waren zweitens fürchterlich aufgeregte Rhythmen und vor allen Dingen die Sänger gefielen ihm gar nicht, weil er logischerweise nur Gesang als etwas Schönes im europäischen Sinne akzeptieren konnte. Er kannte nicht Blues, er kannte nicht Soul, er kannte nicht diesen neuen Stil, diesen expressiven, extrovertierten Gesangsstil. Und das alles führte in der Summe dazu, dass gerade die ältere Generation dann eben ganz gerne von Hottentottenmusik sprach.
Nächstes Wort, Piss Off.
Piss Off, so hieß eine Vorläuferband von Kraftwerk. Kraftwerk haben sich ja Ende der 60er Jahre in Düsseldorf gegründet und die einzelnen Musiker haben vorher natürlich auch schon Musik gemacht und zwar mehr oder weniger in Beatbands, aber so ab etwa, sagen wir mal, 67, begann auch die deutsche Szene sich zu versuchen, sich von angloamerikanischen Vorbildern zu lösen und eine eigene Musiksprache zu finden. Und Piss Off ist da natürlich der bestmögliche und kürzestmögliche Ausdruck, um zu sagen, A, wir machen unser eigenes Ding und B, wenn er stört, der soll sehen, wo er bleibt.
Mhm. Noch ein deutsches Phänomen, der Afrikola-Rausch.
Der Afrikola-Rausch bezieht sich auf natürlich das Getränk, aber auch auf einen ganz speziellen Werbeclip, den damals Charles Wilp drehte. Das war ein Werbefilmer aus Düsseldorf, der mit seiner Arbeit Maßstäbe gesetzt hat, eine neue Ästhetik aus der Kunst quasi in die Werbung eingeführt hat, was damals revolutionär war. Und damit im Grunde genommen auch sehr viel, ja, im Grunde genommen Pop war.
Pop war auch die Gammler-Komödie. Was ist die Gammler-Komödie?
Ja, als Gammler-Komödie oder die Gammler-Komödie ist eigentlich zur Sache Schätzchen, ein Film von Werner Enke aus dem Jahr 1968, glaube ich.
Und mit der jungen Uschi Glas.
Richtig, mit der jungen Uschi Glas im Korsett, ja, ja. Ist eine Komödie, die in Schwabing spielte. Schwabing war damals deutlich mehr Bohem als heute. Wie gesagt, es bezeichnet diesen Film und es war der erste oder einer der ersten großen kommerziellen Kinoerfolge des jungen deutschen Films in den 60er Jahren.
Und die Gammler, die sogenannten Gammler, waren quasi die Vorläufer dessen, was man später dann Hippies nannte.
Ja, also Gammler nannte man alle, die, die längere Haare hatten, die den ganzen Tag nicht arbeiten gehen und die trinken und rauchen und überhaupt so Dinge tun.
Also es war eher eine abwertende Bezeichnung des Bürgertums für eben diese jungen, langhaarigen Menschen.
Genau.
1967, das Jahr, in dem sich alles verändert hat, darüber hat Ernst Hofacker geschrieben. Tja, und danach mit Hildegard Knef gesprochen, könnte man sagen, von nun an ging es bergab. Oder mit dem ersten Satz ihres vorletzten Kapitels, das heißt 1968, das Erwachen, ich zitiere mal, kaum war das letzte Kalenderblatt des Jahres 1967 abgerissen, lief schief, was schief laufen konnte. Zitat Ende. Wieso das? Da kam doch eigentlich erst 68, das eigentliche Jahr der Revolten. Warum lief da alles schief, Ernst Hofacker?
Ja, ich habe ja schon eingangs gesagt, 1967 ist das Jahr gewesen, das letzte Jahr gewesen, in dem diese, wenn man so will, Kulturrevolution noch von Optimismus durchgehend getragen war. 1968 ist in der Tat das Jahr der Revolten gewesen, will sagen, das Jahr der Zuspitzung, der Konfrontation. Man kann vielleicht sagen, das Imperium schlug ab 1968 zurück. Es gab ab da eine Gegenbewegung. Ab da traf diese Gegenkultur auf heftigsten Widerstand. Also Beispiel Martin Luther King wurde ermordet 1968, im April war es. Kurz darauf Bobby Kennedy, der Hoffnungsträger der neuen Linken in den USA damals, wurde auch ermordet. Rudi Dutschke wurde zu Ostern 1968 in Berlin, wurde ein Attentat drauf verübt. Es gab die sogenannten Osterunruhen in Berlin zu der Zeit, in West-Berlin. Also mit anderen Worten, man könnte vielleicht sagen, der 68er Geist, der vielbeschworene, ist im Grunde genommen eigentlich der von 1967.
Abschlussfrage, Ernst Hofacker. Sie sind Jahrgang 1957. Werden Sie oder werden wir, ich bin ungefähr genauso alt, werden wir nochmal ein Jahr erleben, in dem Pop die Welt so gründlich verändert?
Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube eigentlich sogar eher, dass Popkultur, so wie wir sie kennen, wie sie damals sich gebildet hat in den 60er, 70er Jahren, die ja über Jahrzehnte im Grunde genommen die prägende Rolle in unserer Kultur gespielt hat und zum Mainstream geworden ist, dass die Popkultur auf dem Weg zurück ist oder ersetzt wird durch andere Schlagworte, sagen wir mal. Also ich meine, man muss sich ja nur die Kulissen, die politischen, die gesellschaftlichen anschauen dieser Zeit jetzt, Stichwort, was weiß ich bei uns, eine gewisse Renaissance von nationalistischen Bewegungen zum einen, AfD und so weiter, passiert ja in vielen europäischen Ländern, der Brexit und so weiter, das sind alles Dinge, die eigentlich in den Rahmen der Popkultur gar nicht reinpassen, wenn man so will. Und von daher glaube ich schon, dass wir da in gewisser Weise auch eine Zeitenwende erleben jetzt.
Den letzten Song für heute haben Sie ausgesucht, da kommen wir zu dem subkulturellen Kosmopoliten.
Das ist Jimi Hendrix in der Tat und ich habe ausgesucht noch Foxy Lady, weil Foxy Lady auch einer der ganz frühen Songs von Hendrix zeigt, was er an der Gitarre gemacht hat. Er fängt den Song an mit einer Rückkopplung, was damals absolut ungewöhnlich war. Und wenn man ein bisschen was von Musik versteht, dann hat man auch sehr schnell herausgefunden, dass er mit sehr ungewöhnlichen Akkorden arbeitet, mit Jazz-Akkorden, was in der Popmusik damals vollkommen ungewöhnlich war. Und was im Übrigen auch erklärt, abgesehen von seiner großen Spielkunst, warum er von so vielen Musikern bewundert worden ist.
Ernst Hofacker, vielen Dank. Ich sage nochmal den Titel Ihres Buches, 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte, erschienen im Reclam Verlag. Das war der Doppelkopf. Mein Name ist Klaus Walter. Ich wünsche noch viel Spaß mit HR2 Kultur und mit Foxy Lady.